Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Schule aktuell, der Podcast. Hier steigen wir tiefer ein in die Themen, die unsere Schulgemeinschaften beschäftigen, im Großen wie im Kleinen. Ich bin Jan Martensen, Lehrer und Ihr Podcast-Host hier im schleswig-holsteinischen Bildungsministerium. Herzlich willkommen. Heute hören Sie mein Gespräch mit einer engagierten Kollegin, die an ihrer Schule den Schulsanitätsdienst betreut. Sie hat zwei Schülerinnen mitgebracht. Gemeinsam berichten diese, warum anderen helfen auch für einen selbst schön sein kann und wie das überhaupt so abläuft im Schulalltag. Außerdem habe ich während des Schultheaterfestivals in Bremen mit Maike Plath gesprochen. Nach ihrem Referendariat in Schleswig-Holstein führten sie verschiedenste Stationen schließlich an eine damals sogenannte Brennpunktschule in Berlin. Aus dem folgenden, wie sie sagt, krachenden Scheitern mit den herkömmlichen Mitteln einer Lehrkraft entwickelte Maike Plath das Veto-Prinzip. Menschen wird so ein möglicher demokratischer Weg gezeigt vom Gehorsam zur Selbstverantwortung. Schön, dass Sie uns heute zuhören. Moin. Ja, liebe Frau Witter, ich habe tatsächlich in der Zeitung gelesen, dass Sie seit mehreren Jahren zuständig sind an Ihrer Schule für den sogenannten Schulsanitätsdienst. In dem Artikel wurde dann berichtet, dass 16 Jugendliche ab Jahrgang 8 durch das DRK Pinneberg eine kleine Grundausbildung erhalten haben und jetzt in ihrer Schule voll im Einsatz seien. Da habe ich gedacht, das ist spannend, da möchte ich mehr wissen. Da habe ich Sie angerufen und jetzt sind Sie hier. Erzählen Sie doch mal, was genau ist der Schulsanitätsdienst?
Danke für die Einladung. Der Schulsanitätsdienst, wir sagen schon mal immer die Sani-AG dazu. Das wird häufig an Schulen in AGs gebildet und so ist es an unserer Schule auch. Das ist also die Sani-AG und die Idee ist, dass Schüler, Schülerinnen in Erste-Hilfe-Kursen geschult werden, sodass sie dann in der Schule im Schulalltag eingesetzt werden können.
Als Ersthelferin und Ersthelfer?
Ganz genau, ja.
Gibt es weitere Verwendungsmöglichkeiten für so einen Schulsanitätsdienst als ich habe eine Beule aus der Pause?
Ja, also sie sind auch so bei Schulaktivitäten werden sie eingesetzt. Ne? Zum Beispiel der Klassiker sind die Sportfeste, wo dann auch wirklich sehr viel zu tun ist. Weiß man ja, bei Sportfesten verletzt sich mal der eine oder andere und dann sind die Sanis immer vor Ort und helfen.
Wer darf, soll oder muss denn da eigentlich mitmachen? Ist das etwas, das für alle offen ist ab Jahrgang 8 oder gibt es da Einschränkungen?
Grundsätzlich darf und soll jeder mitmachen, der sich dafür interessiert. An unserer Schule haben wir das große Glück, dass unglaublich viele Schüler und Schülerinnen mitmachen wollen. Immer mehr, als es Plätze gibt, weil so ein Erste-Hilfe-Kurs, da gibt es dann 15 Plätze. Und die Bewerbungen liegen eher so um die 30 und dann muss schon gelost werden, wer mitmachen kann. Ab Klasse 8 ist jetzt an unserer Schule, weil natürlich ein gewisses Alter auch gegeben sein muss, um auch wirklich diese Verantwortung übernehmen zu können, die man dann übernehmen muss. Und genau, deswegen Klassenstufe 8 und dann jeder, der Lust hat.
Lehrkräfte in Schleswig-Holstein müssen Kenntnisse in Erster Hilfe regelmäßig erwerben, beziehungsweise nachweisen. Trotzdem gibt es ja noch weitere professionelle Hilfe in der Ausbildung für den Schulsanitätsdienst. Wer steht Ihnen da zur Seite?
Bei uns ist das Deutsche Rote Kreuz Pinneberg. Also grundsätzlich gibt es ganz viele Hilfsorganisationen, die für diese Schulen dieses Angebot haben. Bei uns ist es jetzt das Deutsche Rote Kreuz Pinneberg. Und die kommen dann extra für unsere Schüler, Schülerinnen an die Schule und bilden die dann dort vor Ort aus. Genau.
Genau, die Ausbildung ist auch ein bisschen umfassender als eine zweistündige, also als zweistündiger Frontalunterricht, sondern die treffen sich tatsächlich mehrfach und regelmäßig dann. Ne?
Ganz genau, also einmal jährlich und dann sitzen wir wirklich von 8 bis 16 Uhr und haben eine große Grundausbildung da, genau.
Und wenn man diese Grundausbildung überstanden hat, das heißt also, wenn man offiziell ein Schulsanitäter, eine Schulsanitäterin ist, dann kommt es ja zum geregelten Einsatz im Schulalltag. Wie ist das konkret geregelt? Habe ich dann immer dienstags Dienst in der ersten großen Pause oder jeden vierten Mittwoch oder wie ist die Idee?
Also einmal noch zu dem Erste-Hilfe-Kurs, ist jetzt auch beim Deutschen Roten Kreuz in Pinneberg, gibt es auch eine Bedingung, also man muss ein Jahr aktives Mitglied sein, dann bekommt man die Bescheinigung von diesem Kurs. So eine Bedingung gibt es schon, damit auch tatsächlich nicht einfach nur sich angemeldet wird, dann macht man diesen Kurs und dann ist man wieder weg und hat die Bescheinigung, sondern man muss auch ein Jahr aktives Mitglied sein. Und aktives Mitglied bedeutet zum Beispiel, diese Pausendienste zu machen. Und da hat man entweder je nach Stärke der AG hat man dann ein- oder zweimal in der Woche Pausendienst und dann zum Beispiel immer dienstags in der ersten großen Pause. Genau.
Und dann kümmere ich mich um das, was im Schulalltag eben so anfallen kann.
Genau, also das sind meistens natürlich irgendwie kleinere Verletzungen oder Schülern, denen irgendwie es nicht so gut geht, die dann auch mal ein bisschen Trost brauchen oder ein Pflaster, solche Sachen, die im Schulalltag wirklich gang und gäbe sind. Genau.
Passiert es auch, dass vielleicht während des laufenden Unterrichts so eine Durchsage kommt, eine Schulsanitäterin bitte vors Geschäftszimmer, oder wie ist das dann sozusagen, wenn während des Unterrichts was passiert?
Wir hatten in vergangenen Jahren auch schon mal das Konzept, dass Schulsanitäter während des Unterrichts angerufen werden können. Das hatten wir mit so einem starken Jahrgang, die wirklich jahrelang in unserem AG waren und dann auch schon in der Oberstufe waren. Die sind jetzt alle weg, haben Abitur gemacht. Wenn wir jetzt, man muss immer wieder von vorne anfangen, so eine AG aufzubauen. Und dann ist das auf jeden Fall wieder denkbar, dass man genau dieses Prinzip macht. Also zurzeit ist das bei uns nicht, aber grundsätzlich ist das natürlich auch eine sehr gute Idee.
Nun haben Sie zwei Schülerinnen mitgebracht, die auch schon erfahrene Gladiatorinnen sind im Schulsanitätsdienst. Und da muss ich euch mal also ganz direkt fragen, warum genau macht ihr das? Vielleicht fängst du mal an.
Also ich gebe selber Schwimmunterricht schon seit mehreren Jahren und habe einfach da gemerkt, dass ich sehr gerne anderen Kindern auch gerade helfe. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen, dass die Sanitäter-AG angeboten wird, und dann dachte ich, könnte ich mich ja da mal bewerben.
Und war dann tatsächlich die Ausbildung und auch das aktive Helfen so, wie du dir das vorgestellt hast, oder wurdest du überrascht von Dingen, die du gar nicht für möglich gehalten hast?
Nö, eigentlich war es schon so, wie ich es mir vorgestellt habe, und auch diese Schulfeste haben mich gerade fasziniert. So, an sowas habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte immer, es gibt nur diese Pausen, in denen man aufpasst.
Also das Veranstaltungsmanagement sozusagen. Was für Hilfeleistungen oder Hilfsleistungen hast du denn schon leisten dürfen?
Also es ist zum Beispiel ein Kind in der Pause gekommen, was auf den Kopf gefallen ist. Das ist von einer Erhöhung runtergefallen. Und dann haben wir halt geguckt, ist dem Kind schwindelig, ist dem Kind schlecht, hat es offene Verletzungen am Kopf, also Bluthitz oder Ähnlichem. Das war alles nicht der Fall. Deswegen habe ich es dann zum Unterricht begleitet, zur nächsten Stunde, und habe ihm auch gesagt, dass er, wenn ihm schlecht werden sollte, wenn ihm schwindelig werden sollte, auch bitte der Lehrerin oder zumindest dem Mitschüler Bescheid sagen sollte, dass da etwas unternommen wird.
Das heißt, ihr geht dann nach so konkreten Checklisten durch und entscheidet so, was zu tun ist, und wenn das eure Zuständigkeit übersteigt, dann ruft ihr den Notarzt.
Genau, also wenn jetzt zum Beispiel jemand ohnmächtig werden würde, dann natürlich auf jeden Fall. Und sonst würden wir vielleicht auch erstmal Frau Vita holen, aber genau, Notarzt im Notfall schon, ja.
Dann würde ich dich nochmal fragen, ist es also richtig, dass das Hauptgeschäft einfach ganz viele Kleinigkeiten sind?
Genau, also wir hatten auch schon oft bei Schulveranstaltungen, dass sich vielleicht mal jemand, also kleine Verletzungen zugezogen hat, mal aufs Knie gefallen oder eine Schürfwunde, und sowas hatten wir halt schon häufiger auch bei Sportveranstaltungen.
Und gibt es manchmal auch die Situation, dass jemand weint und sagt, mein Torben hat mich geschubst und so, und dann müsst ihr eigentlich auch so ein bisschen Streit schlichten?
Also Streit schlichten eher nicht, aber halt schon so quasi so ein bisschen Beistand leisten und einfach so ein bisschen sagen, das wird schon wieder, aber jetzt noch nicht richtig Streit schlichten, nein.
Frau Witter, ich muss tatsächlich eigentlich jetzt die Frage stellen, welchen Wert hat denn eigentlich so ein Schulsanitätsdienst für die Schulgemeinschaft? Aber das haben Sie drei ja gerade eindrucksvoll schon bewiesen. Ich würde jetzt sagen, es macht die Schule sicherer, weil man einfach Menschen hilft, die ein Problem haben. Aber es stärkt ja auch total den Zusammenhalt. Ist das auch Ihre Beobachtung?
Ja, total. Und was ich auch noch herausstellen möchte, dass es einfach eine ganz tolle Entlastung ist für uns LehrerInnen und eben auch fürs Sekretariat. So Sportfeste könnten wir nicht so durchführen, zum Beispiel, wenn wir die Sannis nicht da hätten. Und auch die Pausen sind einfach eine große Entlastung. Das kommt auch noch dazu. Und die zeigen irgendwie, dass sie Verantwortung übernehmen wollen, dass sie engagiert sind für die Schule, ehrenamtlich. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Da bin ich ganz, ganz dankbar für, dass wir da so viele an unserer Schule haben, die sich da so gerne engagieren möchten.
Ich habe ja den starken Verdacht, dass das Engagement, vielleicht frage ich noch mal eine Schülerin, in der Schule für so etwas Gutes wie Erste Hilfe, dass man davon auch in seinem Privatleben, also außerhalb der Schule, profitieren kann. Ist dieser Verdacht begründet?
Ja, ich würde schon sagen, weil ich meine, überall kann was passieren und ich denke auch, dass wenn man dann zur Stelle ist und weiß, wie man helfen kann, also sei es Herzdruckmassage oder auch einfach schnell was verbinden oder auch mit dem Defibrillator umgehen kann. Und ich denke einfach, das kann einem extrem weiterhelfen.
Und sag mal, würdet ihr eigentlich auch auf dem Schulhof dem Lehrer helfen, wenn der hinfällt und sich am Knie verletzt?
Natürlich, also ein Lehrer ist genau so ein Mensch wie ein Kind. Also da, wenn sich jemand verletzt, dann ist da auch kein Unterschied.
Ich glaube, so nennen wir die Folge. Lehrer sind auch Menschen. Das ist sehr gut. Vielen Dank, dass ihr uns heute einen Einblick gegeben habt. Vielen Dank, dass Sie sich dafür so engagieren und alles Gute für diese sehr schöne Arbeit. Danke. Ich fasse also nochmal zusammen. Der Schulsanitätsdienst hat zum Ziel, jungen Menschen das Thema Helfen näher zu bringen, vermittelt praktische Kompetenzen in erster Hilfe, erweitert soziale Kompetenzen, fördert das Verantwortungs- und Selbstbewusstsein sowie die Hilfsbereitschaft. Kurz, es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an Ihrer Schule auch von einem Schulsanitätsdienst profitieren würden. Über 200 Schulen haben bereits einen. Eventuell ergeben sich bei Ihnen ja nun auch neue sinnvolle Strukturen, die der Schulgemeinschaft guttun. Aber vielleicht sind Sie ja bereits im Gespräch mit DRK, DLRG, den Johannitern, dem ASB oder den Maltesern. Maike Plath ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in ihrer Schule. Genau jetzt in diesem Moment. Also ein Buch von ihr oder mehrere, denn sie ist eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen für Plug-and-Play-Literatur zum darstellenden Spiel. Man kann ihre Veröffentlichungen alle sofort anwenden und ihr Zettelkastenprinzip setzt seit mehr als einem Jahrzehnt auf mehreren Ebenen Maßstäbe, zum Beispiel in Bezug auf Kooperation und Demokratiebildung. Aus ihrer Arbeit entstand so das Veto-Prinzip, das man schon als Bewegung bezeichnen kann. Beim Bundesschultheaterfestival in Bremen habe ich Maike Plath getroffen und ich durfte sie zu den Grundlagen befragen.
Und jetzt sitze ich hier neben der schon angekündigten Maike Plath. Moin moin, danke, dass du Zeit für uns hast.
Moin moin, ich freue mich auch.
Wir haben uns auf verschiedenen Veranstaltungen in den letzten Jahren getroffen und duzen uns deshalb, haben aber bisher noch nicht so eng zusammengearbeitet wie jetzt mit diesem Mikrofon in der Hand. Ich freue mich also auf diese Premiere. Vielleicht einmal für alle, die sich noch gar nicht mit deinen Projekten und deinen Ideen beschäftigt haben, als ganz einfache Einstiegsfrage: Was genau ist das Veto-Prinzip?
Das Veto-Prinzip ist ein Konzept, das ich in einer Notsituation an einer sogenannten Brennpunktschule in Berlin-Neukölln entwickelt habe, weil ich in einer Aula stand mit 27 Jugendlichen, die gar nicht mehr kooperieren wollten. Und ich denke, dass das eine Situation ist, die ich jetzt heute eigentlich gesamtgesellschaftlich wiederfinde, weil das Problem irgendwie ist, ja, was machen wir, wenn niemand mehr Lust hat, mit den jeweils anderen zu kooperieren und ein Wort gesagt wird und dann rennen gleich alle schreiend raus? Sag ich jetzt mal so in der Kurzform, das sehe ich jetzt auch gesamtgesellschaftlich. Also was braucht es, damit wir wieder zusammenkommen, von verschiedensten Perspektiven aus und miteinander in Verbindung und was Konstruktives kommen? Und das war der Ausgangspunkt, weil ich das in der Schule damals nicht finden konnte und alles sozusagen zusammenbrach.
Und dann hast du auf Basis von dieser Anamnese beschlossen, ich brauche jetzt ein Werkzeug, um die Situation zu verbessern.
Genau, ich hatte ja vorher schon 8 Jahre als Lehrerin gearbeitet und dachte, dass ich eine ganz tolle, erfolgreiche Lehrerin bin und war völlig verstört, dass ich so gescheitert bin mit allem, was ich eigentlich vorhatte. Und dann habe ich gemerkt, dass es auch keine Lösungen gab bei anderen. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich muss es irgendwie selber machen, mir wird niemand helfen. Und ich war auch erst so ein bisschen lange in der Opferperspektive, so ein halbes Jahr. Aber dann habe ich irgendwie gedacht, ich muss irgendwas machen, Schritt für Schritt. Und ich muss eigentlich neu anfangen. Und das war im Grunde genommen eine Art Reset, zu überlegen, woran hakt es denn eigentlich? Und die Ausgangsfrage war, was muss ich tun, damit Menschen wieder kooperieren wollen?
Und jetzt habe ich die logische Anschlussfrage, was muss ich denn tun, damit Menschen wieder kooperieren wollen?
Der Schlüssel ist das Wort Integrität. Und das habe ich damals bei Jesper Juhl gefunden. Und das lässt sich aber jetzt ganz leicht mit Jugendlichen irgendwie erklären. Also es ging eigentlich darum, dass die außer sich waren und dass die irgendwie das Gefühl hatten, sie müssen Anforderungen erfüllen, denen sie nicht gewachsen sind oder wo sie auch gar nicht mehr mitspielen können. Und es mangelte an Selbstwert und Selbstwirksamkeit. Und ich habe dann angefangen, sie zu fragen, wer sie sind, was ihre Bedürfnisse und ihre Wünsche sind. Und dann haben wir uns durch all diese Gefühle, die alle unterdrückt waren, quasi durchgearbeitet, uns mit den Gefühlsthemen Wut, Trauer, Enttäuschung und so weiter beschäftigt und dafür ganz viel Raum gegeben. Und dann kamen die ganzen Perspektiven zutage. Und in dem Moment, wo alle das irgendwie von sich sagen durften und dafür Raum war, entstand dann der Wille zur Kooperation. Und das ist eigentlich genau das, was Jesper Juhl gesagt hat. Wenn wir nicht bei einer Norm anfangen, wo alle hin müssen, sondern bei der Integrität jedes einzelnen Menschen, dann entsteht der Wille zur Kooperation. Weil dann, wenn ich meine eigenen Sachen leben darf und meine eigene Wut und Trauer spüren darf, dann habe ich die Fähigkeit, Mitgefühl zu entwickeln für mein Gegenüber. Aber wenn ich irgendwie um Ressourcen in Konkurrenz stehe, dann schotte ich mich innerlich ab und gehe sozusagen in den Kampfmodus und dann muss ich auch die ganze Zeit Gefühle unterdrücken, damit ich irgendwie mich anpassen kann. Das ist so dieses typische, stell dich nicht an, reiß dich jetzt mal zusammen, das wird ja wohl nicht so schwierig sein. Das führt alles zu Unterdrückung von Gefühlen und das führt irgendwie dazu, dass man es anderen auch nicht gönnt.
Und dann ist durch diese positive Beziehungsarbeit sozusagen auf einmal ganz viel mehr möglich, wobei sich auf einmal natürlich so lapsch sagt, aber das einfach richtig harte Arbeit ist. Wo ist bei der Idee, die du gerade vorgestellt hast, jetzt das sogenannte Veto? Also wo ist der Einspruch?
Es geht darum, dass ich Widerstand nicht als Störung aufgefasst habe. Und ich war ja nur von Widerstand umgeben, von komplettem Widerstand und dachte, ich muss die Kontrolle zurückgewinnen durch sozusagen, indem ich irgendwas mache. Und ich habe irgendwann gemerkt, das führt zu nichts. Ich muss dem Widerstand nachgeben und die Ursachen für den Widerstand rausfinden und Störung als etwas Konstruktives begreifen. Und deswegen habe ich das Vetorecht institutionalisiert und habe letztendlich gesagt, ja, erstmal müssen wir rausfinden, was wollt ihr nicht? Und das sind jetzt zum Beispiel die vier Fragen des Veto-Prinzips geworden. Die erste Frage lautet, und da würde ich jetzt die Zuhörerinnen sozusagen sogar auch mit reinnehmen jetzt und sagen, stellt euch mal die vier Fragen in jeder Situation eures Alltags. Was will ich nicht? Was will ich? Wie will ich das? Und was brauche ich dafür? Und das ist ein langer Weg. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, natürlich geht das nicht von jetzt auf gleich. Und vor allem hatte ich damals höchstens 3 Sätze zur Verfügung zu sprechen. Dann wurde es wieder laut. Das heißt, das geht jetzt nicht so wie mit dir, sondern ich musste sehr viel methodisches Zeug entwickeln und die Leute sofort ins Spielen und ins Tun bringen. Und das ist auch das, was ich, was der Mehrwert ist, ja, in Bezug auf Jesper Juhl. Bei Jesper Juhl geht es um Gespräche, Interviewsituationen, Gespräche mit Eltern und Kindern und um Elternarbeit. Und für mich war eigentlich der Gedanke, diese Werte von Jesper Juhl in ein methodisches Regelwerk zu bringen, das mit Gruppen umsetzbar ist und das einen Prozess initiiert, der dazu führt, dass ich erstmal mich selber spüren darf, Selbstwert entwickle, mich selber quasi ja, überhaupt mal kennenlerne und mich nicht immer anpassen muss und von dort aus Schritt für Schritt in konstruktive Zusammenarbeit mit anderen komme. Und deswegen lässt sich das Veto-Prinzip auf alle Kontexte übertragen, war aber erst sozusagen in der Theaterarbeit verortet, weil der Fachunterricht, den hatte ich verlassen an der Schule, weil er nicht funktionierte dort an dieser Brennpunktschule. Und deswegen habe ich dann mit Theater begonnen in der Aula. Aber letztendlich sind diese Koordinaten übertragbar. Also ich kann auch ein Krankenhaus leiten mit den Prinzipien. Oder ich kann auch ja alles eigentlich darüber machen, weil es eigentlich darum geht, Menschen wieder in innere Zufriedenheit und Kooperation miteinander zu bringen. Auf der Basis von, ich darf ganz anders sein als du. Und ich darf irgendwie auch das alles erzählen, wer ich wirklich bin und ich brauche keine Angst zu haben, dass ich was nicht sagen darf.
Das heißt, ich begegne ja den Kindern und Jugendlichen erstmal mit einer ganz gehörigen Portion Optimismus und wenn ich sie so sein oder erstmal so sehen will, wie sie sind, dann habe ich ja auch ein positives Bild von Menschen. Das bedeutet, mir fehlt dann eigentlich nur noch ein ganz klein bisschen Mut, das auch zu machen, denn ich glaube, das gehört wirklich dazu. Der Durchschnittslehrer, so wie ich zum Beispiel, wird doch als zweites oder drittes denken, dürfen die jetzt alles oder was? Denn die müssen die nichts mehr machen. Deswegen muss ich die Frage stellen, müssen also Kinder und Jugendliche nach diesem Prinzip dann einfach nichts mehr machen oder gibt es auch unverhandelbare Sachen, die man nicht mit dem Veto einfach so aufhalten kann?
Ich würde auf die Frage anders antworten, weil die Frage, die du gerade gestellt hast, weist darauf hin, dass wir als Lehrpersonen sozusagen selber nicht bei unserem Selbstwert sind. Und das war meine größte Erkenntnis, weswegen es jetzt ja auch die Veto-Weiterbildung für Lehrpersonen, aber auch für alle möglichen Führungskräfte gibt. Es geht erstmal darum, dass auch wir als die Anleitenden erstmal diesen Weg gehen, ich darf das und ich darf Raum mir lassen und ich darf mich fragen, was muss ich tun, damit es mir selber gut geht. Und das habe ich in der Dokufiktion TürwächterInnen der Freiheit beschrieben, meinen Weg dahin. Denn im absoluten Chaos und im absoluten Untergang hat mich gerettet, dass ich irgendwann gedacht habe, leck mir alle am Arsch. Ich mache jetzt erstmal das, was mir gut tut in dieser Oberkatastrophe. Und ich überlege mir, was will ich eigentlich? Und ich habe dann gemerkt, ich möchte mit euch in Kooperation über theatrale Mittel und ich möchte mit euch was machen. Und dann haben die ja irgendwie auch erst gesagt, wir wollen boxen und so. Und dann habe ich richtig gemerkt, dass ich mich innerlich aufgerichtet habe und gelacht habe und gesagt habe, boxen kann ich aber nicht, sorry. Und ich weiß aber, ich habe richtig Bock auf Theater und ich stehe dafür total ein als Mensch. Und das ist nämlich der Anfang, weil in dem Moment hatte ich Lust. Und das Veto-Prinzip beginnt mit der Lust der Anleitenden. Und es beginnt mit der Liebe zu sich selbst. Und nicht so blöd jetzt Self-Care irgendwie wieder so ein bisschen ironisch, sondern wirklich damit, dass ich erstmal klar machen möchte, dir, Jan, und mir, Maike, uns muss es total gut gehen, weil das ist die Basis für den Mut, den nächsten kleinen Schritt zu machen. Und wir müssen das natürlich auch leben, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Und Kinder, also ich habe es damals gespürt, aber auch erwachsene Menschen spüren das sofort, ob ein Mensch gerne da ist. Und für mich ist das Veto-Prinzip vielleicht irreführend, weil es geht immer um diese Angst vor dem Veto, aber es geht eigentlich darum, den Weg zu finden zu dem, was wir gerne tun. Und zunehmend dazu zu stehen, was wir gerne tun und die Angst verlieren, dass Leute gar nichts mehr machen, wenn sie Dinge nur noch gerne tun. Und meine Erfahrung seit 20 Jahren ist, es passieren wirklich Wunder, wenn Leute anfangen zu vertrauen, dass sie Dinge gerne tun dürfen, dann ja, entsteht ganz, ganz viel. Und ich hatte nie das Problem, dass Leute da nichts mehr gemacht haben. Auch die Jugendlichen damals an der Brennpunktschule, da war ich ja 10 Jahre, haben ja dann jedes Jahr Theaterproduktionen entwickelt. Und das war ja wie ein Wunder, weil die haben ja ansonsten jegliche Form von Mitarbeit aufgegeben oder genau, wollten nicht mehr mitmachen und das war ja ein Weg, sie zu erreichen.
Mein ängstlicher Hase im Kopf fragt trotzdem, aber es gibt unverhandelbare Sachen, wie zum Beispiel, es bleibt die Schulpflicht bestehen oder das Grundgesetz gilt.
Ich glaube aber, dass es trotzdem sehr wichtig ist, von der Wertebasis auszudenken und nicht sich gleich wieder sozusagen einem Regelwerk zu unterwerfen, weil der Gedanke des Veto-Prinzips ist, ein Vertrauen in die Kooperationsbereitschaft von Menschen, ein positives Menschenbild, wie du vorhin auch schon gesagt hast. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Menschen ein Vetorecht im Raum haben, das Veto, was unverhandelbar zum Beispiel ist, den Raum zu verlassen. Also es ist total klar, wie beim Fußballspiel, wir müssen uns darauf einigen, das Runde muss ins Eckige, das sage ich auch immer. Die Regel beim Veto-Prinzip ist, ihr dürft auf einer Skala von Veto bis All-In euch verhalten zu dem, was wir jetzt hier machen, aber nicht den Raum verlassen, denn ihr müsst eine Erfahrung machen, die ihr hinterher mit den anderen auch teilen könnt. Und selbst wenn ihr nur im Raum gelegen und geatmet habt und quasi nicht mitgemacht habt, habt ihr hinterher was zu erzählen, was ihr erlebt habt. Und das ist der Grundgedanke, dass das ganze Veto-Prinzip bei Menschen dazu führt, dass wir nicht die Bedingungen von jetzt auf gleich verändern können. Wir können Schule nicht sofort verändern und auch die Gesellschaft nicht. Aber wir können uns die Freiheit erarbeiten, uns zu den Dingen, wie sie sind, wieder frei zu verhalten. Und das gibt einen inneren Raum der Freiheit und der führt langfristig auch dazu, dass wir den Mut entwickeln, auch die Bedingungen Schritt für Schritt zu verändern.
Wir haben in Schleswig-Holstein ja eine Art Orchidee gesetzlich, denn wir haben ja die in diesem Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung die sogenannte Experimentierklausel. Darüber haben wir schon mal in dem Podcast gesprochen, aber die Formulierung, die sich mir eingebrannt hat, ist, mit den gleichen Bausteinen, die vorhanden sind, das Haus und das Gelände etwas anders aufbauen. Und ich habe das Gefühl, dieser Gedanke könnte mit deinen Gedanken ganz gut befreundet sein.
Hört sich sehr so an. Also überhaupt der Gedanke oder das Wort experimentieren, das führt ja auch in die Richtung, Raum zu haben, was auszuprobieren, Fehler machen zu dürfen. Und ich setze Fehler in Anführungsstriche. Für mich ist es sowieso so, Fehler erhöhen die Ortskenntnis und lassen uns wachsen. Aber das ist zynisch, wenn wir in einem System sind, in dem wir um Leistung konkurrieren. Und das heißt, diese Räume müssten so gestaltet sein, dass Menschen auch Freude daran haben zu experimentieren und irgendwie die Angst vorm Scheitern irgendwie nicht mehr da ist. Und das schafft aber, das weiß ich jetzt aus 20 Jahren Erfahrung, das schafft das Veto-Prinzip. Und es ist auch so, dass es im ganz Kleinen schon ja, gelingt. Also es gibt ganz viele Zugänge und eigentlich geht es darum, anzufangen und nicht zu glauben, jetzt muss ich erstmal 20 Jahre alles kapiert haben, bevor ich damit anfangen kann, sondern ich kann in einen Raum gehen und damit anfangen. Und selbst wenn hinterher dann wieder das System Schule zuschlägt, ist meine Erfahrung gewesen, dass die Kinder und Jugendlichen viel zufriedener sind und viel bewusster damit umgehen, in welche Welt sie geschmissen sind. Und genau darum geht es ja, Unmachtserfahrungen nicht aufzulösen, aber zumindest den Weg dahin zu weisen, Schritt für Schritt, dass es eine innere Freiheit gibt und dass es ein riesiges Verhaltensspektrum gibt, das jeder Mensch hat. Und ja, das meinte ich vorhin damit, wie verhalte ich mich zu den Bedingungen und habe ich einen Raum der inneren Freiheit, mich zu Dingen zu verhalten und dann zusammen was zu machen.
Wenn jetzt einige Hörerinnen und Hörer sagen, ich möchte mich mit dem Thema näher beschäftigen, ich habe das Gefühl, ich kann mich da irgendwie ansippen inhaltlich oder das wäre vielleicht was für mich, dann kann man das ja als Lehrkraft tun. Man kann sich da zur Fortbildung anmelden oder sich erstmal literarisch sozusagen damit beschäftigen. Es ist aber ja auch ein Angebot, das du machst thematisch an die ganze Schulgemeinschaft. Auch Eltern dürfen sich gerne mit dem Veto-Prinzip beschäftigen, auch Schülerinnen und Schüler, oder?
Genau. Und wir haben auch alle Interessengruppen vertreten jetzt in unseren Fortbildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen. Und darüber bin ich jetzt auch total froh, dass es jetzt über die Jahre gelungen ist, etwas Zusammenhängendes anzubieten. Von ein kleiner Workshop erstmal reinschnuppern bis hin zu einer Weiterbildung von 5 Modulen bis hin zu einer 3-jährigen Zertifizierung zur Veto-Trainerin. Nach der ich dann das Veto-Prinzip mit anderen Gruppen umsetzen kann oder das auch selber anleiten kann für andere erwachsenen Menschen. Und wenn Menschen sich dafür interessieren, dann findet man ganz viel dazu im Netz unter der Adresse www.vetoinstitut.de. Und da gibt es ganz viel Informationen. Und genau, wie du auch sagtest, Bücher gibt es natürlich auch. Aber das zu erleben mit anderen zusammen und zu überprüfen, ist das was für mich und wie fühlt sich das an? Da gibt es ganz viel an Auswahl auf der Seite.
Danke, dass du ein bisschen von deiner Vision mit uns heute geteilt hast und ich hoffe, dass sich auch viele überlegen, vielleicht bei diesem Boot mitzufahren. Dankeschön.
Danke dir auch.
Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nun wirklich tiefer einsteigen wollen, empfehle ich Ihnen die Homepage vom Berliner Veto-Institut für den Einstieg in dieses spannende Konzept. Wussten Sie schon? Wussten Sie schon, dass in Schleswig-Holstein täglich viele Schülerlotsinnen und Lotsen im Einsatz sind, um die Schulwege der kleineren Kinder sicherer zu machen? Sie stehen mit ihren Winkekellen am Straßenrand und helfen beim Überqueren der Straße und zwar an ungesicherten Übergängen, Zebrastreifen oder sogar Ampelkreuzungen, immer da, wo der Verkehr das Risiko kritischer Situationen steigen lässt. Es handelt sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit, die die Schulen mit Polizei und Verkehrswacht koordinieren. Versichert sind alle Teilnehmenden ebenfalls. Beeindruckend ist dann auch die Zahl, die die Landesverkehrswacht preisgibt. Es sind ca. 2800 Jungen und Mädchen, die Schleswig-Holstein jeden Tag ein wenig sicherer machen. Produktionsteam Beate Hinse, Patricia Zimnik, Kai-Ole Nissen, David Ermes, Jan Martensen. Schule aktuell erscheint als redaktioneller Beitrag des Ministeriums für allgemeine und berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Wiedergegebene Meinungen entsprechen nicht zwangsläufig der Meinung der Ministerin, der Redaktion oder des Produktionsteams.